Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, guten Morgen, liebe Besucher. Ich möchte mit euch heute in den Römerbrief gucken. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr den Römerbrief lest, aber ich hatte ganz lange Zeit immer so ein bisschen meine Vorbehalte, weil ich fand den so kompliziert geschrieben. Ja, das war nicht einfach zu verstehen, man musste wirklich ganz genau nachlesen. Und wenn man den Römerbrief liest, dann ist es wichtig zu wissen, dass der Paulus, als er den Römern den schreibt, die Römer gar nicht kannte. Er war vorher nie da gewesen, er hat diese Gemeinde nicht gegründet, er schreibt an Unbekannte. Ja? Und ich stelle mir das so vor, dass Paulus im Römerbrief all die Sachen aufschreibt, die er sonst gerne mündlich rübergebracht hätte. Ja? Und wir merken beim Römerbrief, dass Paulus die Worte sehr bewusst gewählt hat. Ja? Und dementsprechend ist da auch echt viel Tiefgang drin in seinen Worten im Römerbrief. Und diesen Tiefgang will ich versuchen, mit euch heute rauszuarbeiten und möchte euch einladen, die Bibel aufzuschlagen. Römer 1, da die Verse 18 bis 23 möchte ich mit euch lesen und dann mal genauer reingucken. Ich sage euch auch jetzt schon, wir werden auch da nur an der Oberfläche kratzen, aber ich glaube, auch das lohnt sich und das ist wirklich wertvoll. Genau, lesen wir uns den Text erst einmal durch. Römer 1, Abvers 18. Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Genau, ab Vers 20 dann. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vielfüßigen Tieren und Kriechtieren. Soweit, so gut. Erstmal der Text im Zusammenhang. Wenn wir uns jetzt mal den Text etwas genauer angucken, Römer 1, ab Vers 18, ist ja eine Sache, die die ganze Bibelstelle in Summe etwas näher mal beschreibt, ist Gottes Zorn. Ja, und über Gottes Zorn möchte ich mit euch heute intensiver nachdenken. Und die erste Frage ist eigentlich, auf was ist Gott eigentlich zornig? Oder was macht Gott eigentlich zornig? Und wenn wir uns die Bibelstelle angucken, dann stellen wir fest, die Sünde macht Gott zornig. Ja? Wir sehen hier, vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen, den Zorn. Es ist also nicht der Sünder selbst, sondern die Sünde, die Gott zornig macht, und darüber lässt er sie hereinbrechen. Ja, es ist ganz wichtig, dass wir das unterscheiden. Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Er hasst die Ungerechtigkeit und die Gottlosigkeit. Warum hasst er die eigentlich? Was hat er für ein Problem damit? Naja, Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit, was für mich übrigens eine andere Beschreibung von Sünde ist. Ne? Wenn wir die 10 Gebote nehmen, dann gibt es da drin Gebote, die auf Gottlosigkeit abzielen und andere, die auf Ungerechtigkeit abzielen. Das heißt, wir können Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit auch durch Sünde ersetzen. Und warum hasst Gott die? Weil Gott zusehen muss, glaube ich, wie sein Werk, die Schöpfung, von dieser Sünde kaputt gemacht wird. Und es ist ganz schwer zuzugucken bei etwas, wo, ne, durch irgendetwas kaputt geht, was man selbst geschaffen hat. Ja? Ich bin zu Hause in letzter Zeit echt oft ziemlich sauer gewesen, vielleicht sogar zornig. Und zwar habe ich angefangen, ein paar Weinstockreben in meinem Garten zu pflanzen. Ja, so 3-4 Weinstöcke. Ich meine, es kommt ja die globale Erwärmung. Vielleicht können wir hier auch mal irgendwann mal wirklich Wein so richtig ernten. Und ja, ich habe mir richtig Mühe gegeben, habe alles vorbereitet, habe das schön eingezäunt und ich habe das so richtig gemacht, wie man es machen soll. Ich habe sogar einen Winzer kommen lassen, ja, den ich im Urlaub kennengelernt habe, dass er mir hilft, dass ich diese Reben richtig gut pflanze. Ja. So, jetzt wachsen die und ich sehe, es tut sich was. Und dann gucke ich plötzlich, was ist mit meinem Reben passiert? Da haben sich irgendwelche Tiere, ich weiß nicht, ob es Rehe oder was auch immer das sind, ja, bei uns im Garten, an diesen Reben zu schaffen gemacht und fangen an, da rumzuknabbern. Hallo? Das sind meine Reben. Ich war wirklich zornig und ich habe sehr gut, also für mich ein ähnlich ganz gutes Beispiel dafür, wo ich sage, hey, da macht jemand kaputt, was ich aufgebaut habe. Ich finde das nicht in Ordnung. Ja? Und genauso denkt Gott, glaube ich, über Sünde. Das macht sein Werk kaputt. Und das möchte er nicht. Das Zweite ist, was wir hier im Text lesen, es ist von Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit die Rede. Ja? Warum kommen diese beiden Sachen zusammen? Ich habe es euch schon gerade gesagt, für mich ist Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit am Ende auch eine Definition von Sünde, weil genau diese beiden Sachen ja, das am Ende auch neu definieren oder anders definieren. Und wir werden gleich nochmal genauer hingucken, aber nach meiner Meinung ist Ungerechtigkeit oft auch die Folge von Gottlosigkeit. Und das Dritte, was hier drin steht, ist, dass Unrecht unterdrückt Wahrheit. Warum eigentlich? Warum unterdrückt Unrecht Wahrheit? Die Wahrheit, die besagt, dass Gott der ist, von dem alles kommt, zu dem alles geht. Warum ist das so? Warum unterdrückt Wahrheit, unterdrückt Unrecht Wahrheit? Das werden wir uns gleich auch nochmal anschauen. Und das Letzte, was wir hier auch lesen, ist, dass er sagt, Gott lässt den Zorn sichtbar werden. Der Zorn ist also sichtbar. Ja? Er war schon damals bei den Römern sichtbar, der Zorn Gottes. Und ich glaube, er ist heute auch sichtbar. Er ist vielleicht sogar noch mehr sichtbar, als er damals sichtbar war. Ja, und das gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Und die erste Frage, die ich mir dazu gestellt habe, ist, wie kommt eigentlich Gottes Zorn über uns? Wie läuft das ganz praktisch? Und wir können da in die Verse gucken, wenn wir zum Beispiel in Vers 22 schauen, da sagt, schreibt Paulus, weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. Ja? Also sie selbst. In Vers 24 lesen wir, deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen. In Vers 26, aus diesem Grund hat Gott sie entehrenden Leidenschaften preisgegeben. Ja? Oder in Vers 28, Gott hat sie ihrem Verstand preisgegeben. Das sind alles so Definitionen, die wir da im Text lesen, in Römer 1. Überall sehen wir, wie kommt der Zorn Gottes über die Menschen? Wir lesen nicht, und er nahm seinen Finger und zückte einen Blitz und dann ist derjenige vom Zorn betroffen. Das lesen wir da nicht. Sondern wir lesen viel mehr. Gott zieht sich zurück. Ja? Er zieht sich von den Menschen zurück. Er lässt sie sich selbst machen. Er überlässt sie sich selbst. Ja? Wir haben in der Bibel auch andere Beispiele, wo Gott zornig war. Und wir sehen, was er am Ende tut, ist, sich zurückzuziehen. Ein gutes Beispiel ist das Volk Israel, das in seinen ersten Jahren immer ohne König auskam. Ne? Das Volk Israel hatte keinen König. Und dann sagen die Israeliten, hey, wir wollen auch einen König. Alle Völker um uns herum haben einen König. Wir wollen auch einen. Gott sagt, ey, das ist keine gute Idee, König. Der wird euch nur Stress machen, der wird euch nur unterdrücken, der wird euch ausnutzen. Ihr braucht keinen König. Aber sie wollten einen König. Was macht Gott? Er lässt ihnen den König. Ja? Und sie können selbst erleben und erfahren, was ein König mit ihnen macht. Und ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, wenn wir über Gottes Zorn nachdenken. Es ist nicht so, dass wir sagen, hey, der kommt jetzt mit Gewalt. Natürlich kann er das auch. Ja? Aber ich sehe hier in der Bibel, und Paulus legt auch den Wert hier drauf, dass er sagt, hey, das Wesentliche, was er tut, ist, er überlässt die Menschen sich selbst in ihrer Gottlosigkeit. Sie wollen ihn nicht, er zieht sich zurück. Und das ist dann, was die Folge davon ist, werden wir gleich sehen. Wie sieht das ganz praktisch heute aus? Ich glaube, dass wir in einer zunehmend gottlosen Welt leben. Und gucken wir uns mal an, womit die Menschen sich heute so im Wesentlichen beschäftigen. Ich habe euch mal eine Umfrage mitgebracht von Emnet. Und diese Umfrage fragt alle paar Monate die Menschen, was sie so ganz wesentlich beschäftigt. Was macht ihnen Sorgen? Was treibt sie um? Ja? Und da sehen wir mal über die letzten 3 Jahre, was die Menschen so umgetrieben hat. Ich fand das sehr, sehr interessant. Das Erste, was ich erstmal festhalten möchte, guckt euch das an, es ändert sich. Ja? Die Dinge, was die Menschen vor 3, 4 Jahren umgetrieben hat, ist heute völlig auf Platz irgendwas. Ne? Vor 2018 war das Thema Integration, Flüchtlinge, Ausländer, alles in aller Munde und jeder hat sich Sorgen gemacht, was passiert mit denen. Das ist heute ganz weit unten. Ganz wenige Menschen machen sich Sorgen, weil es gibt andere Dinge, die sind einfach größer, ja? Und deshalb geht das unter. Was ist heute ganz weit oben? Natürlich, es ist die Energiewende, dass wir nicht genug Strom und Gas haben, um unsere Heizungen zu betreiben. Es ist die Inflation, die Preise, dass ich nicht genug verdiene, um mein Leben zu bestreiten. Es ist nicht mehr das Thema Corona, aber es sind andere Themen. Was wir sehen, es sind immer mehr Dinge, die Menschen Sorgen machen. Ja? Ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist. Meine These ist, und das die Folge von Gottlosigkeit ist, liebe Leute. Gottlosigkeit, die sich in Ungerechtigkeit seinen Weg bahnt. Und wenn wir uns die Dinge mal ganz genau angucken, dann stellen wir fest, die sind alle hausgemacht. Ja? Da musste kein Blitz von oben kommen und irgendwas einschlagen lassen, sondern dass wir ein soziales Gefälle haben, dass Arm und Reich immer weiter auseinanderfallen, davon sind nur wir selbst als Menschen schuld, oder? Die Tatsache, dass sich die Rentner Sorgen machen um ihre Renten und sie nicht glauben, dass die jungen Leute sie noch bis zum Ende versorgen werden, woran liegt das? Weil sie denen nicht trauen, weil sie Angst haben, die werden sich nicht um mich kümmern. Dass jemand Angst hat, dass er nicht genug verdient für seine Arbeit, das ist, weil er sich ungerecht behandelt fühlt. Ja? All diese Dinge sind hausgemacht. Gott überlässt die Menschen sich selbst und was ernten sie? Ungerechtigkeit. Und das ist Sünde. Das ist das, was wir heute sehen und was wir erleben dürfen. Und deshalb bin ich der Meinung, dass das, was Paulus hier in diesem Römer 1, Vers 18 schreibt, so aktuell ist wie nie. Die Sünde macht Gott zornig. Den Punkt können wir, glaube ich, direkt unterschreiben. Die Gottlosigkeit führt zu Ungerechtigkeit. Das haben wir gerade echt gut raussehen können. Und der dritte Punkt, der wird bei den Themen, die wir gerade angesprochen haben, auch eigentlich total deutlich, oder? Unrecht unterdrückt Wahrheit. Was ist heute Wahrheit? In all diesen Fragen. Was ist Wahrheit? Wahrheit ist so schwer zu fassen, oder? Jeder hat seine eigene Wahrheit. Ich glaube, das, was hier steht, ist so aktuell wie nie, liebe Leute. Und wir dürfen das sehen. Und Gottes Zorn wird sichtbar. Wir sehen, wie diese Menschen, wie wir als Gesellschaft unter diesen Dingen leiden und wie die Menschen wirklich voll mit Sorgen sind. Aber lass uns weiterlesen. Der Text ist ja noch nicht zu Ende. Römer 1, die Verse 19 bis 20. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Paulus sagt, allein an der Natur, an den Werken, die wir sehen, können wir Gott erkennen und sollten wir erkennen, müssen wir sogar Gott erkennen. Und am Ende sind wir ja nach Gottes Ebenbild gemacht, das sagt die Bibel. Und ich glaube, ein wesentlicher Grund, warum wir nach Gottes Ebenbild gemacht sind, ist, dass wir Gottes Werke erkennen können. Ja, wir sind dazu in der Lage zu begreifen, was Gott gemacht hat und wie er ist. Und das war auch die Idee von dem und das möchte Gott von uns. Er erwartet von uns, dass wir seine Werke sehen, erkennen und uns bestaunen. Und ich muss sagen, wenn Paulus das vor 2000 Jahren schon aufgeschrieben hat und gesagt hat, hey, da kann man das in der Natur sehen, wie viel mehr kann man das heute sehen, oder? Wie viel mehr Einsicht haben wir heute? Wie viel mehr können wir heute sagen, Wahnsinn, diese Natur ist noch viel genialer, als wir es gedacht haben. Ich möchte gerne ein Beispiel nennen, was die vor 2000 Jahren gar nicht kannten, was wir aber heute verstehen. Gottes Werk, die menschliche Zelle. Menschliche Zelle, der ausgewachsene menschliche Körper, der besteht insgesamt aus 75 Billionen Zellen. 75 Billionen Zellen. Woher wissen wir das? Das ist eine Schätzung. Ja? Das kann man gar nicht zählen, bis 75 Billionen. Und das ist auch total unterschiedlich im Körper, wo, wie viele Zellen wir wo haben. Und, aber es sind, sagen wir mal, ungefähr so viele. Ja, das ist unglaublich, wie viel. Diese Zahl ist nicht zählbar. Und jede dieser Zellen ist in der Lage, sich selbst zu teilen und quasi eine neue Zelle rauszubringen. Ja? Und die ersetzt sich quasi auch immer wieder selbst. Ja? Also die Zellen kommen nicht von irgendwo, sondern am Ende kann jede Zelle sich teilen und wieder neu entstehen. Und das tut sie auch regelmäßig. Menschliche Zellen sind sehr unterschiedlich alt. Es gibt Zellen im Körper bei uns, die werden nur 3 Tage alt. Das ist im Magen, ne? Da ist ja richtig hart zu arbeiten. Ne? Nach 3 Tagen müssen die schon ausgewechselt werden. Andere Zellen, die bleiben 10 Jahre. Das sind die, die wir gar nicht mögen. Hier, die hier. Das Fett. Ne? Haben auch nichts zu tun. Ne? Die bleiben 10 Jahre da. Also es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Zellen. Und jetzt habe ich mal eine Frage. Was glaubt ihr, wie groß ist eigentlich so eine Zelle? Jungs hier vorne, Damien, wie groß ist eine Zelle? Was glaubst du? Wie? Nanometer, genau, der kennt sich aus, der hat in der Schule aufgepasst, wunderbar. Also Nanometer groß. Ne? Was heißt das eigentlich mal ganz praktisch? Ich möchte euch das an meinem Beispiel klar machen. Ich habe hier ein Foto von euch, das ist ein menschliches Haar. Ein menschliches Haar und ein Mikroskop. Ja? Also natürlich damit ziemlich nah. Wir müssen so nah ranzoomen, weil wenn wir die Zelle dazu im Vergleich darstellen wollen, dann ist sie ungefähr so groß. Ja, das heißt, dieses schöne Ding in der Mitte ist eine Zelle mit dem Zellkern in der Mitte. Das ist also ungefähr 1/4 von dem Umfang wie ein Haar. Ja? Mit menschlichen Augen nicht erkennbar. So groß ist die Zelle. Und diese Zelle hat einen komplett eigenen funktionierenden Organismus. Ja? Die Zelle hat einen Zellkern, in dem ist die Steuerung. Die Zelle hat auch Methoden, über die sie sich immer wieder erneuert und sich teilt, wie ich schon gesagt habe. Die Zelle ist ein eigener funktionierender Organismus und ist so klein. Das ist schon mal für sich ein Wahnsinn. Aber es gibt noch viel mehr Dinge, die echt beeindruckend sind, weil diese Zelle hat einen komplexen Aufbau. Und den möchte ich mit euch einmal durchgehen. Genau, ich habe gerade schon gesagt, die Zelle hat einen Zellkern. Ne? Den seht ihr da in der Mitte, dieses Ding. Da ist sozusagen die Steuerung drin. Das ist das Herz der Zelle, also der zentrale Einheit. Und in dieser Zelle befinden sich nochmal solche Chromosomen. Diese Chromosomen, davon haben wir insgesamt genau 23, also 46 insgesamt, aber es sind 23 Paare und das hier ist so ein Paar, was hier auf dem Bild zu sehen ist. Ja? Und in diesen Chromosomen nochmal, seht ihr, auf dem nächsten Bild haben wir so kleine Einheiten, die nennen sich Erbinformationen. Da sind unsere Gene drin. Ja? Da ist die Information über unseren Körper drin, da steckt alles drin, was über unseren Körper wichtig ist zu wissen. Und jede Zelle ist so aufgebaut. Jede von den 75 Billionen hat genau diesen Aufbau. Ja? Und genau, was ist eigentlich in dieser Erbinformation drin? Wenn ich die Erbinformation nehme, ist das am Ende so eine Kette, ja? Und da stehen ganz, ganz viele Dinge bei uns drin. Da steht zum Beispiel drin, wie groß du bist, da steht drin, welches Geschlecht du hast, da steht drin, welche Schuhgröße du hast, da steht drin, ob du später eine Glatze haben wirst. Da steht auch drin, für welche Krankheiten du anfällig sein wirst. Ja? Also all diese Dinge sind in dieser DNA festgehalten. Ja? Und das ist am Ende so eine lange Schnur, ja, die da so zusammengeknäult ist in dieser Erbinformation. Und wenn man diese Schnur nehmen würde, ja, und so einfach mal so auseinanderziehen würde, ne, über die Länge, dann würde man ein Band bekommen, was 2 Meter lang ist. Ne, ich erinnere euch nochmal, die Zelle ist 20% so dick wie ein Haar, ja? Da drin ist nochmal ein Kern drin. In dem Kern sind nochmal diese Chromosomen drin und in dem Chromosom sind nochmal diese Bänder drin und dieses Band ist 2 Meter lang. Ich meine, kann man das sich noch vorstellen? Irgendwie mit unseren Denkweisen von Größe ist das überhaupt nicht mehr vorstellbar, oder? Wahnsinn, es ist ein unglaubliches Werk, was wir da von Gott bestaunen dürfen. Und ich muss leider noch weitermachen, liebe Leute, weil diese menschliche DNA, die besteht insgesamt aus 3 Milliarden Einzelinformationen. Ja? 3 Milliarden Einzelinformationen. Und diese 3 Milliarden Einzelinformationen sind in jeder Zelle deines Körpers. In jeder. Überall drin Überall, ja, und überall übrigens gleich. 100% gleich. Kopierschutz, da ist nicht ein Fehler. Wenn eine Zelle andersartig ist, dann nennt man das oft Krankheit. Ja, die Zellen sind alle gleich. Das ist der Wahnsinn. Und würde man diese 3 Milliarden Einzelinformationen nehmen und würde man die in Bücher schreiben oder ne, mal aufschreiben wollen, ne, dann bräuchte man Bücher wie dieses ungefähr. Und was meint ihr, wie viele bräuchte man davon, um das aufzuschreiben? Irgendeiner hat mal eine Kalkulation gemacht, ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber der meint, man braucht 380 Bücher. Dieser Größenordnung, um die Information, die in der einzelnen Zelle deines Körpers drin steckt, aufzuschreiben. Wahnsinn, oder? Die Menschheit ist sehr, sehr stolz, dass sie das alles rausgefunden hat. Ne? Und ich speichere das ab unter, wir sind nach Gottes Ebenbild gemacht und Gott wollte, dass wir das begreifen. Ja? Wir sollen begreifen, wie komplex die Natur ist. Wir sollen verstehen, was Gott da eigentlich gemacht hat. Und die Menschheit hatte auch die Hoffnung oder die Forschung, dass wenn sie diese DNA mal verstehen, dass sie alle Krankheiten der Welt besiegen können. Weil sie sagen können, hey, dann verändern wir da was, ne? Dann sehen wir, was ist der Grundaufbau, was sind die Fehler und dann können wir die Krankheiten besiegen. Von dieser Hoffnung hat man sich mittlerweile eigentlich weitestgehend gelöst, weil es ist so kompliziert, ja, dass wenn man da irgendwie was anfängt zu ändern, bewirkt man eigentlich nur eins, man macht mehr kaputt, ja, als irgendwie wirklich etwas voranzubringen. Genau, liebe Leute. Ja, ihr merkt, ich bin begeistert davon. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mitnehmen da rein. Es ist unfassbar, wie detailliert, wie liebevoll, wie genial die Schöpfung ist. Und ich glaube, wenn wir das so im Hinterkopf haben, dann ist der Vers 19 nochmal ganz anders zu lesen, oder? Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Wenn jemand über dieses Thema spricht, irgendwie auch, der sich mit sowas gut auskennt, in der Regel ist er auch total begeistert davon. Ne? Sagt, ey, genial, Wahnsinn, ne? Er macht nur einen Fehler. Er macht nicht den Link und sagt, es muss einen Schöpfer geben, der sowas macht. Er ist tatsächlich der Meinung, und es geht in meinen Kopf nicht rein, aber er ist tatsächlich der Meinung, dass der Zufall sowas schaffen kann. Wie kann der Zufall sowas schaffen, liebe Leute? Lass uns da einen Haken dran machen. Genau, ich glaube aber, es ist nicht nur die Natur, wo wir Gottes Werk dran ablesen können und wo wir wirklich sagen können, hey Gott, dein Werk ist sichtbar und du bist aktiv. Ich habe noch 2 andere Beispiele, die ich gerne mit euch teilen möchte. Für manche ist das vielleicht schon ein bisschen langweilig, wenn ich das erzähle, weil ich das immer und immer wieder erzähle, aber es tut mir leid, ich bin einfach so begeistert davon. Eine Thematik, die mich sehr begeistert, ist, wenn wir gucken, wie Gott mit seinem Volk Israel umgeht. Ja, dafür möchte ich euch aus Jeremia 31, den Vers 10 vorlesen, eine Prophetie von Jeremia, wo er ankündigt, ihr Völker, also wir alle, ne, als Nicht-Israeliten, hört, was der Herr euch sagt, macht es bis an die Enden der Erde bekannt. Ich war es, der Israel in alle Winde zerstreut hat. Jetzt sammle ich es wieder. Ich beschütze mein Volk wie ein Hirte seine Herde. Das haben die Menschen die letzten 2000, oder Jeremia wurde ungefähr 1000 vor Christus geschrieben. Ja? Und bis 1880 haben die Menschen überhaupt nicht verstanden, was da steht. Weil, was ist passiert mit dem Volk Israel? Nach dem Tod Jesu, ungefähr im Jahr 68, gab es nochmal einen Aufstand der Israeliten und die Römer sind einmarschiert und haben Jerusalem platt gemacht. Ab 68 nach Christus gab es kein Volk Israel mehr zusammen, es gab keinen Staat. Alle Israeliten waren verteilt auf der ganzen Erde. Zunächst im Römischen Reich, aber die letzten Jahre gab es wirklich keinen Staat auf der Erde, wo es keine Juden und Israeliten gab. Ja? Die waren überall. Es gibt eine große Community von Juden in USA bis heute. Es gibt die in Argentinien, es gibt die selbst in Kirgisistan, wo wir meine Eltern gelebt haben, da gab es auch Juden. Also überall hat Gott sein Volk hin zerstreut. Und es gab wirklich auch gar keine Ansammlung mehr. Und keiner hatte eine Idee, wie soll ein Volk, was es nicht mehr gibt, wieder existieren. Heute wissen wir, wie das geht. Ja, heute gibt es den Staat Israel. Heute sehen wir, wie er die aus allen Windesrichtungen wieder zusammengesammelt hat. Wir können das direkt beobachten und können sehen, wie heute über 6 Millionen Israeliten aus all diesen unterschiedlichen Ländern, man sagt über 150 Ländern, in ihr Land zurückgekehrt sind. Ja? Und wer hat das bewirkt, liebe Leute? Da gibt es nur einen, das ist der Gott im Himmel. Und das können wir beobachten. Ja? Und dieses Jahr übrigens ist wieder ein Rekordjahr von Juden, die in ihr Land zurückkehren. Aus der Ukraine, aus Russland, aus vielen anderen Ländern. Das geht weiter. Gott hat sein Werk noch nicht abgeschlossen. Ein zweites Beispiel, was ich euch noch mitgeben möchte, was mich auch total begeistert, ist die Stadt Seoul. Südkorea. Was gibt es über die zu sagen? Ich lese euch aus Matthäus 24, den Vers 14. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Genau, das hat Jesus angekündigt. Und wenn wir heute auf die Erde gucken, dann passiert das. Ja? Seine Botschaft, die damals irgendwo da in Israel entstanden ist, ist heute auf der ganzen Welt verteilt. Und Seoul ist ein krasses Beispiel dafür, sage ich euch. Die Hauptstadt von Südkorea. Wir hatten ja hier übrigens vor ein paar Monaten mal Besuch aus Seoul. Ne? Hier war ein Musiker, der hat uns ein Lied gesungen, ein Koreaner. Ja? Das war für mich echt Wahnsinn, ne? Zu sehen, jemand aus Korea kommt hier hin und singt für uns ein Lied und teilt die Message mit uns. Und ja, Südkorea, in Südkorea gab es bis ins 17. Jahrhundert nicht einen einzigen Christen. Nicht einen einzigen. Heute gibt es in Südkorea und in Seoul 10-mal mehr Christen als hier. Ja, man sagt, in Seoul gehen über 20% der Menschen regelmäßig in einen Gottesdienst. Es ist ein unglaublich frommes Pflaster. Dagegen ist Detmold gar nichts. Ja, und das ist eine Großstadt. Seoul. Und ja, 1700 Jahre hat es gedauert von Jesus, bis diese Message nach Südkorea kommen konnte. Aber dann ist sie da richtig hingekommen. Da ist sie richtig eingeschlagen. Südkorea sendet heute mehr Missionare aus als Deutschland. Ja, das ist ein Wahnsinn, wie seine Botschaft sich verteilt und wie sie auch bis in Länder kommt, die weit weg sind. Und ja, das finde ich auch einfach, da können wir das einfach dran festmachen und sichtbar machen und festhalten. Gottes Wirken ist sichtbar, liebe Leute. Und das ist wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen halten. Genau, diese Dinge sind alle sichtbar und doch, schreibt Paulus, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihrem Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Vielleicht können wir auch in diesem Fall sie durch uns ersetzen. Mir geht es ganz oft so, dass ich diese Ehre schuldig bleibe, dass ich diesen Dank schuldig bleibe. Stattdessen verliere ich mich oft, muss ich euch echt gestehen, in genau diesen sinnvollen Gedankengängen. Sinnlosen Gedankengängen. Und in meinem Herzen fehlt die Einsicht. Und dann wird es finster. Das muss ich echt sagen. Und woran kann man das festmachen? Dass genau das in unserem Herzen passiert. Das ist ganz einfach. Und da kannst du dich heute hier hinterfragen. Bist du dankbar? Bist du dankbar? Weil er sagt, ne, Dank. Durch Dank macht sich so etwas breit. Bist du dankbar für das, was du hast? Bist du dankbar für deine Familie, für deinen Job, für dein Auto, für deine Gemeinde? Bist du dankbar in deinem Herzen oder bist du es nicht? Wenn du nicht dankbar bist, dann sage ich dir, bist du genau wie ich gefährdet, dass wir eben genau diese Ehre Gott nicht erweisen. Liebe Leute, Dankbarkeit ist das, was es ausmacht. Und ja, ich mache euch Mut, darüber nachzudenken, ob uns die fehlt. Meine Nachbarin hat mich da neulich so richtig auf frischer Tat ertappt. Ich stand bei uns auf dem Hof und habe den Hänger abgeladen. Plötzlich macht die Nachbarin das Fenster auf und ruft irgendwas raus. Ich nicht gehört. Völlig in Gedanken gewesen, ne? Irgendwie 1000 Sachen in meinem Kopf gedreht und überlegt und gemacht. Und dann sagt sie, ich sage, was? Ich sag, du sollst lächeln, ruft sie mir zu. Warum soll ich lächeln? Hallo? Was gibt's? Mache ich, aber kannst du mir noch mal sagen, was für einen Grund es gibt? Und wisst ihr, was die mir sagt? Du bist doch der gläubige Christ.
du bist doch der Gläubige Christ, du hast einen Grund zu lächeln. Ne? Ich dachte, ja, sie hat recht, aber warum muss genau die mir das sagen, ey? Das ist ja, ja, ne? Liebe Leute, wir haben einen Grund zu lächeln. Genau, ich bin schon über die Zeit, deshalb springe ich ein bisschen. Auf einen Punkt möchte ich noch eingehen. Was sollte ich tun? Was sollten wir tun? Was bedeutet das für uns jetzt? Ich glaube, wir sollten Gottes Werk bestaunen, immer wieder neu. Und in dieser Zeit, in der wir heute leben, ist das kein Automatismus. Ne? Weil wir werden so überhäuft mit Dingen, wir sind so, ach, es gibt so viel sinnloses Zeug in unserem Leben, was dafür sorgt, dass wir für die wesentlichen Dinge den Überblick verlieren. Wir sollten Gottes Werk bestaunen. Wie kann ich das machen? Ich kann mir Gewohnheiten zulegen. Ich muss euch sagen, eine ist mir gelungen, so eine Gewohnheit mir zuzulegen. Ich mache euch Mut, auch ein paar Gewohnheiten dieser Art zu finden. Auf dem Weg zur Arbeit fahre ich an einem großen Feld vorbei. Das ist ein richtig schöner, weiter Ausblick. Ja? Und ich habe mir zur Gewohnheit gemacht, immer wenn ich da drauf gucke, dann denke ich kurz und sage, hey, das ist Gottes Werk. Wahnsinn. Unglaublich. Ne? Das hat der gemacht. Ne? Danke Gott. Ne? Also macht euch zur Gewohnheit, sucht euch diese Möglichkeiten, immer wieder Gottes Werk zu bestaunen. Was sollte ich noch tun? Ich sollte Gottes Nähe suchen. Wir haben gelernt, Gottlosigkeit, ja, führt zu Ungerechtigkeit. Ja? Das heißt, wir müssen uns entscheiden. Entweder wir suchen Gottes Nähe, also nicht die Gottlosigkeit. Wenn wir das nicht tun, dann wird in unser Leben die Ungerechtigkeit kommen. Das ist der Punkt. Wir müssen uns entscheiden. Das ist wirklich völlig klar. Wenn wir Gottes Nähe suchen, in seiner Nähe sind, dann hat die Ungerechtigkeit in unserem Leben keinen Platz. Wenn wir in die Gottlosigkeit verfallen und von Gott uns entfernen, wird die Ungerechtigkeit sich in unserem Leben breit machen. Ja? Und wir werden für andere auch zum Gegenteil sein von Segen. Wir werden anderen Stress machen. Und das Dritte, das nehmt ihr bitte auch mit, ne? Falls meine Nachbarin euch mal trifft. Ihr dürft lächeln. Das wünsche ich euch. Amen.